Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Ukraine darf künftig auch deutsche Waffen gegen Ziele in Russland einsetzen. Dazu hat Bundeskanzler Olaf Scholz vor wenigen Tagen unter Auflagen grünes Licht gegeben. Gleichzeitig bereiten sich zahlreiche Länder auf die für Mitte Juni geplante Ukraine-Konferenz in der Schweiz vor. Stehen die Zeichen also eher auf Eskalation oder kann es nun doch endlich Verhandlungen geben? Darüber spreche ich jetzt mit dem Historiker und Publizisten Professor Dr. Peter Brandt. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Brandt, am Freitag hat die deutsche Bundesregierung entschieden, dass etwa auch Patriot-Flugabwehrsysteme aus Deutschland benutzt werden dürfen, um Ziele in Russland anzugreifen. Damit hat sich Kanzler Scholz dem Druck aus den USA, aber auch aus den eigenen Reihen gebeugt. Was bedeutet denn diese Entscheidung Ihrer Meinung nach für den Kriegsverlauf?
Also ich bin kein Militärexperte, aber ich höre den Experten zu und diese Entscheidung wird jetzt keine wesentliche Veränderung der militärischen Lage hervorrufen. Aber es ist halt ein weiterer Eskalationsschritt. Die Linie von Olaf Scholz war ja schon länger in Abstimmung mit dem US-Präsidenten Joe Biden darauf zu achten. Das war jedenfalls das explizite Ziel, dass aus diesem Krieg in der Ukraine kein gesamteuropäischer Krieg wird. Wir sind dem jetzt wieder ein kleines Stück näher gerückt. Wir wissen auch, dass Auseinandersetzungen sowohl in der Bundesregierung, aber auch in der amerikanischen Regierung stattgefunden haben über diese Frage. Nun haben sich offenbar diejenigen durchgesetzt, die hier nochmal an einer Stelle, es geht ja zunächst mal angeblich nur um die Verteidigung von Kharkiv, dort diesen Schritt machen wollten und ihn durchgesetzt haben.
Innerhalb der SPD-Fraktion, da gibt es durchaus im Bundestag auch Unstimmigkeiten. Da ist man eigentlich bisher eher auf der Seite von Scholz gewesen, doch nicht noch möglicherweise weitere rote Linien für Russland zu überschreiten. Wessen Druck hat sich da jetzt Scholz gebeugt? Von den Koalitionspartnern Grünen und der FDP oder waren es tatsächlich die USA?
Naja, so ganz genau wissen wir es nicht, aber wir wissen, dass Scholz dezidiert sich zum Ziel gesetzt hat, in Übereinstimmung mit Joe Biden die Dinge weiter zu verfolgen. Insofern nehme ich an, dass die amerikanische Entscheidung, ich weiß gar nicht, ob da viel Druck erforderlich war, ausschlaggebend war.
Einigen ist die Entscheidung des Kanzlers ja gar nicht weit genug gegangen, beispielsweise in einem offenen Brief. Da haben sich zuletzt einige Wissenschaftler um den Historiker August Winkler an die SPD-Spitze gewendet. Sie werfen der Partei eine hochgefährliche Realitätsverweigerung und eine unzureichende Solidarität mit der Ukraine vor. Was entgegnen Sie Ihren Historikerkollegen?
Ich meine, diese Position gibt es ja. Es sind nicht die Historiker, auch nicht die sozialdemokratischen Historiker, sondern einige, wie Sie das korrekt gesagt haben. Dieser Brief hat ja zahlreiche Unterstellungen, die meines Erachtens alle nicht haltbar sind. Es war ja durchaus so, dass die verschiedenen Gesichtspunkte von der Regierung mitbedacht worden sind, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob man nun mit jeder Entscheidung oder auch der Einreihung der Bundesrepublik in die NATO-Solidarität, nennen wir es mal so, einverstanden ist. Aber das war schon sehr bedacht und dieser Brief führt nicht weiter. Das ist auch nicht mehrheitsfähig in der Sozialdemokratischen Partei. Da gibt es, das weiß ich nun sehr gut, ein breites Spektrum. Es gibt eine große Skepsis bis offene Gegnerschaft gegenüber vor allem die beiden Koalitionspartner der SPD in dieser Hinsicht vertreten.
Nun sagt August Winkler unter anderem auch, dass die Bundesrepublik auch schon vor dem Krieg zahlreiche Fehler gemacht habe, beispielsweise wenn es um engere Kooperationen mit Russland gegangen ist. Mir selbst fällt dann natürlich auch die Nord Stream-Thematik ein. Was entgegnen Sie denn als Historiker? Hat sich Deutschland da, wie es Herr Winkler sagt, zu sehr von Russland abhängig gemacht?
Naja, solche Abhängigkeiten sind nie ganz einseitig. Das betrifft ja jetzt auch die Diskussionen um vermeintliche oder tatsächliche Abhängigkeiten von China. ist darauf zu achten, dass dort die Gleichgewichte nicht aus dem Lot geraten, aber die Entscheidung zu Nord Stream ist aus einem deutschen Interesse, nicht aus irgendeiner Naivität heraus erfolgt. Die Fehler, sie liegen meines Erachtens ganz woanders.
Nämlich?
Ja, also man hat eigentlich schon seit dem großen Geschichtsbruch von 1989-90 die russischen Interessen, namentlich die russischen Sicherheitsinteressen, nicht wirklich ernst genommen. Auch heute noch ist es ja so, dass man unterscheiden muss zwischen den imperialen Fantasien von Putin und anderen in Russland auf der einen Seite und den gewissermaßen objektiven Sicherheitsinteressen Russlands, dass die gar nicht mehr im Blick sind. Das wird alles für vorgeschoben gehalten. Ich bin völlig anderer Meinung. Also die große Aufgabe nach 1989-90 wäre gewesen, ein gesamteuropäisches Sicherheitssystem zu errichten. Man hat sich stattdessen darauf verständigt, sehr schnell die NATO nicht nur beizubehalten, sondern nach Osten auszudehnen. Und zwar völlig unabhängig davon, ob es da irgendein gegenteiliges Versprechen gab, ist es für Russland objektiv ein Problem, wenn die Grenze des potenziell gegnerischen Militärbündnisses um einige hundert Kilometer nach Osten verschoben wird. Und das sollte ja zumindest perspektivisch jetzt mit der vagen Beitrittsoption für die Ukraine und Georgien nochmal verlängert werden. Also sicherlich kann man nicht die Entspannungspolitik der 60er bis 80er Jahre, als es zwei festgefügte Blöcke gab in der nördlichen Hemisphäre, kann man nicht eins zu eins übertragen auf die heutige Situation. Aber es gibt eine Grundvoraussetzung, eine Denkvoraussetzung, die nach wie vor relevant ist, nämlich man kommt nur weiter, wenn man einen Perspektivwechsel vornimmt. Also wenn man versucht, Konflikte aus der Perspektive der anderen Seite, in dem Fall Russlands, zu betrachten, nicht um dessen Position einfach zu übernehmen, sondern um erstmal zu begreifen, warum so gesprochen wird, so gedacht wird, so agiert wird, wie agiert.
Im Deutschen Bundestag, da mehren sich vor allem bei FDP und Union dagegen die Stimmen, die werben, dass Deutschland mehr Aufrüstung und mehr militärische Unterstützung der Ukraine betreibt. Auch aus den Reihen der Grünen, da heißt es ja immer wieder, Russland dürfe den Krieg keinesfalls gewinnen. Verhandlungen seien ja ausgeschlossen, da Russlands Präsident Putin dies gar nicht wolle. Wie bewerten Sie die aktuellen Chancen auf eine diplomatische Annäherung?
Ja, ich muss offen bekennen, dass ich im vergangenen Jahr optimistischer gewesen bin, einfach aufgrund der ausgeglicheneren militärischen Lage. Russland kommt mehr und mehr in die Vorteilssituation und das Problem dabei ist, dass die Aussichten zu einem für alle Beteiligten, insbesondere die unmittelbar Beteiligten, akzeptablen Kriegsende nicht unbedingt größer werden. Das ist schon ein Problem. Sie werden aber auch künftig nicht besser werden. Es sei denn, man eskaliert so weit, dass es schnell an den Rand eines offenen Krieges zwischen Russland und der NATO kommt. Das kann leicht in einem auf den europäischen Kontinent begrenzten Atomkrieg enden. Und zwar unabhängig jetzt mal davon, ob das dann möglich wäre, das auch auf diesen Kontinent zu begrenzen. Das wäre ja für uns relativ unerheblich. Das sind keine Hysteriker, die Leute, die hier warnen. Es sind ja auch einige Militärs, die ihre Stimme erheben. Früher hochrangige Militärs, wenn ich an General Kujat erinnere. Hier brauchen wir einfach den nüchternen Blick, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Was dort an Druck über das hinaus, was die Bundesregierung ohnehin tut, den Druck, der kommt aus der CDU, CSU, der Grünen Fraktion und auch der FDP in unterschiedlicher Stärke, das halte ich für gefährlich. Und ich will jetzt gar nicht die Diskussion über die Waffenlieferungen in Gang setzen. Wichtig ist, dass man schnell zu einem Waffenstillstand kommt. Das erst, wenn man sich darum bemüht, könnte man ja feststellen, ob die andere Seite dieses bereit ist mitzumachen. Das scheint mir jetzt das Vordringliche zu sein. Und zwar sowohl, um die Ukraine noch so weit möglich zu schützen, als auch um die Situation in der nördlichen Hemisphäre, also namentlich in Europa, nicht aus dem Ruder laufen zu lassen. Das wäre jetzt das Allerwichtigste.
Mitte Juni soll ja in der Schweiz eine Ukraine-Friedenskonferenz stattfinden. Nicht dabei sind jedoch Vertreter der Russischen Föderation. Geben Sie der Veranstaltung dennoch eine Chance auf Erfolg?
Naja, was heißt denn Erfolg? Man kann dort über Verschiedenes diskutieren und das mag hier und da auch nützlich sein, aber eine internationale Konferenz ohne den Hauptkriegsgegner und die neutrale, aber russlandfreundliche Großmacht, künftige Weltmacht China, das ist ja, sagen wir mal, von sehr begrenztem Nutzen, unabhängig davon, wie viele Staaten der Welt sich nun da dann einfinden. Sehr viel kann dort nicht erreicht werden.
Abschließend, Herr Brandt, immer wieder gibt es auch die Theorie, dass vor allem die westlichen Staaten gar kein wirkliches Interesse an einem schnellen Frieden hätten. Ein jahrelanger Abnutzungskrieg würde Russland ja viel mehr schaden. Wie bewerten Sie denn diese Aussage?
Es gibt sicher solche Kräfte. Diejenigen, die in den einzelnen NATO-Ländern und natürlich müssen hier die USA an allererster Stelle und vorrangig genannt werden, die dort bestimmenden Kräfte sind ja nicht uniform. Und in der amerikanischen Regierung zwischen Biden und dem Außenminister Blinken kann man schon Unterschiede feststellen. Es gibt sicherlich diese Tendenz, die auch eine Rolle gespielt hat, beim Abbruch der ersten Verhandlungen im März, April 2022, also kurz nach dem Beginn des Krieges, wo sich die Partner schon mal sehr nahe gekommen waren. Wir wissen, dass es dort Interventionen gegeben hat. Mein Eindruck ist, ich will es mal vorsichtiger formulieren, dass auch innerhalb der Gemeinschaft der NATO-Staaten die Tendenz zunimmt, jetzt zu einem vertretbaren Ende des Krieges kommen zu wollen und nicht etwa das so laufen zu lassen, dass am Ende NATO-Truppen dort selbst beteiligt sind, wie es ja schon der französische Staatspräsident ins Gespräch gebracht hat. Der Kernpunkt scheint mir zu sein, wenn man zu Verhandlungen kommen will, also erstmal Waffenstillstandsverhandlungen und dann in der Folge auch Friedensverhandlungen, das geht nur ohne Vorbedingungen.
Eine Einschätzung war das von dem Historiker und Publizisten Professor Dr. Peter Brandt. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Danke meinerseits.